Willkommen zum Xing E-Recruiting Podcast. Hier stehen spannende HR-Persönlichkeiten im Fokus. Mit den besten Geschichten, Ideen und Anregungen rund um das Thema Recruiting.
Hallo und willkommen zum Xing E-Recruiting Podcast. Mein Name ist Eva Zeu und ich sitze hier zusammen mit meinem Kollegen Markus Mehrheim. Und wir haben natürlich auch einen Gast.
Genau, und dabei einen sehr illustren Gast. Wir dürfen nämlich Yannis Zaligis begrüßen, der seines Zeichens VP HR Dach bei Weiß ist. Für die Unwissenden, Weiß steht für unbequemen Journalismus für die junge Generation. Yannis war zuvor in unterschiedlichen Agenturen auch schon als Personaler tätig. So hat er zum Beispiel in diesem Rahmen im Bereich Employer Branding beraten. Zwischenzeitlich war Yannis auch der Verleiher der goldenen Runkelrübe für herausragend schlechtes Personalmarketing, ist nebenbei Betreiber des Blogs Mein Freund, die Arbeitgebermarke und einer breiteren Masse sicher bekannt als einer der beiden Veranstalter des HR-Barcamps in Berlin. Moin Yannis.
Moin. Ja, freut mich sehr, dabei zu sein heute.
Um dich besser kennenzulernen, auch mal so ein bisschen was zu deiner Person zu hören, gibt es für dich die obligatorische Einstiegsrunde, die da heißt 5 Fs. 5 verfängliche Fragen für Vorreiter.
Genau. Und dementsprechend würden wir dich jetzt mal bitten, Yannis, die folgenden 5 Sätze mal ganz spontan nach deinem eigenen Gusto zu vervollständigen. Ready when you are?
Ja, okay. Auf, los geht's los. Ich bin ganz gespannt.
Als Kind wollte ich werden.
Als Kind wollte ich Lebensmittelhändler werden, wie mein Vater, der den Tzatziki nach Deutschland gebracht hat in den 70er Jahren.
Spannend, cool. Okay. True story?
True story.
Okay.
Ja, mein Vater hat einen großen Lebensmittelladen in der Roten Markthalle in Hannover gehabt und dort bin ich schon als kleiner Junge in allen Ferien, an die ich mich so denken, gewesen und das macht einen riesen Gaudi, vor allen Dingen das Geld zählen am Abend.
Sehr cool. Aber die Münzen machen mehr Spaß als die Scheine dann.
Nee, die Scheine fand ich immer schon cooler.
Okay. Frage 2. Die Schulzeit war für mich?
Eine Mischung aus Albtraum und Freude. Freude, weil ich hatte jede Menge Freunde. Albtraum, weil es nicht so richtig Spaß gemacht hat. Wobei ich sagen muss, Kunstunterricht fand ich immer schon super. Da hatte ich auch durchgängig eine 1 von der Grundschule bis zur Oberstufe. In den anderen Fächern ging's so.
Mein schrecklichster Job war?
Mein schrecklichster Job war auch gleichzeitig mein erster Job, an den ich mich überhaupt erinnern kann, nämlich Spüler bei Printenschmitz in der Weihnachtszeit. Printenschmitz ist für die Kölner ein Begriff, legendäre Printenbäckerei. Und in der Weihnachtszeit gibt es da jede Menge zu spülen und da war man dann am Ende der Schicht von oben bis unten nass und roch nach Printen. Und danach konnte ich 3 Jahre lang keine Printen mehr essen. Also das ist mir noch in Erinnerung.
Ja. Also du warst im Print-Bereich tätig, genau. Als ich für den Podcast angefragt wurde, war mein erster Gedanke?
Oh Gott, weil ich vor Kameras und Mikrofonen eigentlich leidlich funktioniere, aber ich werde mir Mühe geben heute.
Das ist aber schon ein ganz hervorragender Start. Von daher nur noch eine Frage offen oder einen Satz, der zu vervollständigen ist. Modernes Recruiting zeichnet sich aus durch?
Durch den Fakt, dass man seine Zielgruppe verstanden hat und sie mit den richtigen Inhalten an richtiger Stelle auch erreicht.
Wir googeln ja gerne, bevor wir hier uns an die Arbeit machen. Gab es letztens ein Interview mit dir auf Crest.de. Du erinnerst dich?
Dunkel, aber dunkel. Ja.
da steht so ein Satz, den du gesagt hast, und zwar: Kandidaten müssen verstehen, dass wir eine Firma sind, die Champions League spielt. Was hast du damit gemeint? Und vielleicht auch mal für alle anderen, die nicht so ganz genau wissen, was Weiß macht. Markus hat es kurz erwähnt.
Aber genau, also wir machen ja Journalismus für die junge Generation, wenn man so will. Also vielleicht so ab 17, 18, 19 bis 35 und bearbeiten da so gut wie jedes Thema, was gerade en vogue ist, was irgendwie diese Generation eben betrifft. Und da gehört irgendwie so alles dazu, von Lifestyle, Musik, aber auch Drogen, Sex, was auch immer eben gerade das Thema ist. Und wir kommen natürlich aus einer Ecke, die so ein bisschen auch gemeinhin vielleicht, ja, wie sagt man, edgy oder anders ist. Und naja, viele Bewerber haben so den Eindruck, dass man besonders verrückt und weiß ich nicht unbedingt alle Latten auf dem Zaun hat, sozusagen, wenn man bei Weiß arbeitet. Dem ist nicht so, kann ich nur sagen. Und da ich so rund 90% derer, die da arbeiten, selbst eingestellt habe, weiß ich auch, woher die kommen. Und das sind alles Leute, die wirklich, wirklich ihre jeweiliges Berufsbild beherrschen und was können. Und auch im Umgang miteinander geht es nicht immer nur um Drogen und Sex. Nein, es geht sehr wohl um die Arbeit, um das professionelle Tun, das tägliche, die vielen Herausforderungen, die jeden Tag irgendwie zu erreichen sind. Und das ist das, womit wir uns beschäftigen. Und manche Bewerbung ist, ja, wie soll ich sagen, also es gibt kein Kununu für Bewerber, aber da könnte ich so einiges platzieren.
Zum Einordnen, wie groß seid ihr und wie seid ihr so strukturiert?
Also wir sind roundabout 130 People in Deutschland. In der Dachregion, für die ich zuständig bin, sind wir rund 330. Genau, also das ist so der Umfang. Was vielleicht so ein bisschen sich unterscheidet von anderen Unternehmen, ist, dass wir wahnsinnig viele Berufsbilder haben, sehr viele Abteilungen mit sehr vielen Spezialisten. Und das ist dann so ein bisschen auch die tägliche Herausforderung in der Personalarbeit, aber auch im Recruiting, weil man sich wirklich bei jeder Stelle wieder neue Gedanken machen muss, wieder neu mit der Position, mit den entsprechenden Zielgruppen befassen muss und das eine gewisse Herausforderung darstellt. Also jeder Zweite hat einen anderen Beruf.
Wie bist du nach deiner Zeit dann auf Agenturseite zu der Entscheidung gekommen, zu Weiß zu wechseln?
Ja, also ich bin, glaube ich, schon einer, der gestalten will und Baustellen braucht. Und ich war dreieinhalb Jahre bei MSL. Da ist es mir total gut gegangen. Ich mochte alle Kollegen gerne. Die Arbeit hat mir Spaß gemacht. Das war es sicherlich nicht. Es war viel eher so, dass ich den Eindruck hatte, dass wir personalseitig einen guten Status quo hatten, dass wir in den vergangenen dreieinhalb Jahren einen guten Job gemacht haben und dass da jetzt nicht mehr so wahnsinnig viel zu gestalten war, sondern eher jemanden brauchte, der, sag mal, vielleicht da jetzt nochmal mit einem neuen Blick drauf schaut und das, was noch nicht gestreamlined ist, noch besser macht. Aber so insgesamt hatte ich den Eindruck, gab es jetzt nicht so die total riesengroße Baustelle. Und dann habe ich gedacht, Mensch, ich will mal wieder sozusagen, ich brauche wieder plattes Land und will was Neues aufbauen. Und ja, und da war ich bei Weiß, glaube ich, genau an der richtigen Stelle.
Wie groß ist denn das HR-Team bei Weiß und wie viele Leute sucht ihr noch? Wie stark wollt ihr noch wachsen?
Also vielleicht ganz kurz, als ich dort angefangen habe vor 4,5 Jahren, waren wir knapp über 70. Nach 2 Jahren waren wir rund 120. Die ersten 2 Jahre war ich da auch alleine tätig. Das war eine gewisse Herausforderung, weil wir durchaus auch so ein bisschen strukturell irgendwie hin und her mussten und personaltechnisch auch viel aufzubauen hatten. Später dann habe ich eine Kollegin bekommen, die jetzt bei Brelo weiterhin tätig ist, war 2 Jahre bei mir. Also wir waren sozusagen 2 Jahre dann darauf folgend zusammen. Heute sind wir ein Azubi, eine Recruiterin, die allerdings auch Dach macht und eine Administratorin, die in Teilzeit sich um alles, was irgendwie mit Papier zu tun hat, kümmert. Und wachsen wollen wir immer. Aber ja, vielleicht dieses Jahr plus 10, 20, keine Ahnung, weiß ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht so genau. Wir haben im Moment ganz andere Herausforderungen, die nennen sich eben seit Januar Dach. Was heißt das? Was bedeutet das? Wir denken halt eben unsere Business Lines jetzt über die 3 Länder hinweg und nicht mehr territorial. Und das ist eine extrem große Herausforderung, die man erstmal so stemmen muss. Und gleichzeitig wird Weiß sehr, sehr schnell, sehr erwachsen aktuell. Das heißt, es gibt auch jede Menge internationale, globale Herausforderungen, die zu meistern sind. Und so habe ich jetzt nicht zu wenig zu tun. Und genau, was nicht heißt, dass wir nicht wachsen wollen in Deutschland und auch werden, das ist auch schon sicher. Aber genau sagen, wo die Reise hingeht, kann ich ehrlich gesagt noch nicht.
Wie muss man sich das Arbeiten bei euch vorstellen?
Bunt.
Bunt? Chaotisch?
Ja, also chaotisch würde ich nicht sagen, aber es ist schon so, also ich sag mal, um eine Metapher zu benutzen, weiß ist sicherlich kein ruhiges Pony, sondern eher, sag ich mal, ein schöner, großer, schwarzer Mustang, der noch nicht gezähmt ist. Und auf so einem Gaul muss man erstmal reiten können. Ich glaube schon, dass wir genau wissen, wohin wir wollen. Ich glaube, dass wir auch sukzessive immer klarer werden in den Prozessen, Strukturen, in der Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten. Das in jedem Fall. Und sind da auch gut on track. Wir sind aber auch ein angloamerikanisches Unternehmen. Das heißt, wir haben extremen Pace. Wir müssen sehr schnell nach vorne. Alles, was man sich vornimmt, das ist nicht so, da schauen wir mal in 2 Jahren, wo wir da stehen, sondern das sind alles sportliche Ziele. Und das ist im Grunde genommen die Herausforderung der täglichen Arbeit.
Um vielleicht mal so ein bisschen auf das Thema Blog einzugehen. Wenn man sich diesen Blog mal anschaut, der, wie eingangs schon gesagt, wirklich sehr unterhaltsam ist und echt spannend. Und manchmal auch aus Sessions heraus, auf dem Barcamp zum Beispiel, du bist schon jemand, der sich auch an ein bisschen edgy Themen rantraut, oder? Also auch vielleicht mal die unschönen Dinge wie irgendwie mein Mitarbeiter ist alkohol- oder drogenabhängig oder wie auch immer, wie gehe ich damit um? Gibt es da eine höhere Mission dahinter oder ist es einfach, weil du es mal spannend findest, auch an solchen Oberflächen zu kratzen?
Finde ich lustig, dass du das fragst. Weil mir das jetzt noch so in Erinnerung ist, auf der Zukunft Personal in Hamburg, da sagte ein Kollege, der von Blogs keine Ahnung hat, ich schaue mir das mal an, was leistet das denn und was kann man sich da runterladen? Also ein Blog ist für mich ein Tagebuch, wo man mit anderen Menschen in Dialog treten kann, wo man öffentlich macht, wie man eben über bestimmte Sachverhalte gerade denkt und was man eben für eine Meinung hat zu bestimmten Themen. Und das ist es, nicht mehr und nicht weniger. Und als solches habe ich diesen Blog benutzt. Im Übrigen 2009, als ich damit angefangen habe, wirklich total experimentell. Ich war total fasziniert davon, dass überhaupt es Menschen da draußen gibt, die meinen Blog lesen. 2009, das war wirklich verrückt. Und fühlte mich dadurch angespornt, einfach mehr zu schreiben, weil man eben in diesen Dialog kam und manche gesagt haben, hui buh, finde ich überhaupt nicht oder ja genau, endlich sagt's mal einer. Ich habe da aber keinen konkreten Themenfokus. Mhm. Der einzige Korridor ist eben Personalarbeit, das, was mir begegnet. Und ja, manchmal schreibe ich darüber, was mich stört. Oder also zum Beispiel New Work, das ganze Thema habe ich ziemlich zerrissen, weil ich finde, das wurde mal sozusagen intoniert mit einer wirklichen Idee, die dahinter steckt, und dann hat sich das so zerfleddert, weil es irgendwie en vogue war, dieses Wort zu nutzen, dass man am Ende gar nicht mehr wusste, worum es eigentlich geht. Und irgendwie war die ganze Diskussion am Ende des Tages auch obsolet. Das Gleiche war mit dieser Generation-Thematik, Gen Y, Gen Z, Babyboomers, bla bla bla. Auch dazu habe ich mich mal, nicht nur einmal, sondern mehrfach geäußert, wie doof ich das eigentlich finde, weil ich finde, das, was da in diesem Modell postuliert wird, ist einfach völlig unmöglich. Ich glaube eben nicht, dass, wenn man jetzt sozusagen sich Gen Y mal anschaut, dass alle, die innerhalb von 10 Jahren geboren sind, auf der ganzen Welt die gleichen Themen auf dem Zettel haben, die gleiche Kopfgeburt darstellen. Ich glaube, es ist bedauerlicherweise deutlich komplizierter. Und da waren wir schon mal viel, 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 viel weiter. Mhm. Und das simplifiziert eigentlich die Situation, die da draußen ist. Und solche Themen werden dann da bearbeitet.
Du hattest es gerade angesprochen, du bringst auch Beispiele von schlechte Beispiele, also schlechtes Personalmarketing, das da draußen betrieben wird. Nennst dann ja auch mal Namen, natürlich. Wie ist die Reaktion von den Unternehmen darauf? Melden die sich?
Naja, also das ist ja schon ein bisschen länger her. Das war 14, 15, glaube ich, als wir die Goldene Runkelrübe auf den Weg gebracht haben. Im Grunde genommen also reden wir von einer Irritation, die ich in den Jahren 10, 11, 12, 13 hatte, wo man gespürt hat, okay, das Thema Personalmarketing, das Thema Employer Branding wird immer wichtiger, immer interessanter, spannender auch für den Mittelstand, also nicht nur für Konzerne, die damals auch noch nicht flächendeckend so weit waren. Und das Thema wurde immer wichtiger und wurde dann auch immer mehr angefasst in den Unternehmen, und aber eben sehr, sag ich mal, auf einem leidlich guten Niveau. Und das hat mich halt zunehmend gestört, dass vor allen Dingen aber auch große Unternehmen oder große Mittelständler, die es eigentlich besser wissen müssten, also nicht irgendeine Tischlerei in Neukölln, sondern wirklich große Unternehmen, die es besser wissen müssten, die wissen, die seit, keine Ahnung, 30 Jahren Produktwerbung machen, die dann aber sich als Arbeitgeber präsentieren, als wäre das irgendwie so ein Copyshop. Und das fand ich nicht in Ordnung und das hat mich gestört. Und damals gab es so einige Blogbeiträge zu diesem Thema. Und ja, irgendwie habe ich gedacht, Mensch, eigentlich muss man hier mal so ein bisschen Revolution machen. Und habe mich dann mit einem Bloggerkollegen und heute auch Freund, dem Henna Knabenreich, zusammengetan. Das war der Einzige, der sich getraut hat, das zu machen, weil man natürlich dann auch eine offene Flanke bietet. Mhm. Ne? Was machst du denn so und so? Aber das haben wir einfach mal ausgehalten und haben dann diese goldene Runkelrübe zu Wege gebracht. Das wirklich Verrückte dabei war, wir hätten nie gedacht, dass so ein großer Bohai darum gemacht wird, weil wir haben die erste goldene Runkelrübe, die zweite auch, aber die erste goldene Runkelrübe, die haben wir verliehen, einen Tag vor dem HR Excellence Award im Gaffelkölsch in Berlin. Also so rumpelig, wie sich das für so eine goldene Runkelrübe gehört. In so einem hinteren Raum mit irgendwie 20 teilweise auch spontanen Gästen haben das dort präsentiert, und am Abend hat dann Ralf Junge, ein guter Freund von mir und auch PR-Spezialist, der hat eine Pressemitteilung dann rausgegeben. Und das war wirklich der Wahnsinn, was das für einen Widerhall hatte. Also Süddeutsche Zeitung, Handelsblatt, diese ganzen Express, Mopo, ich weiß nicht, wer da sonst alles noch drüber geschrieben hat, Frankfurter Allgemeine Zeitung, keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr, 1 Million Clippings gefühlt, und das war ein bisschen schockierend. Ja, Wahnsinn. Weil am nächsten Tag hat man sich schon gedacht, oh Gott, was haben wir da getan? Aber ich muss sagen, so retrospektiv hat das wirklich was bewirkt, weil vielfach kennt man mich nicht, aber kennt die goldene Runkelrübe, weil das so ein bisschen auch dafür gesorgt hat, dass es so zu so einem Aha-Effekt kam, so nach dem Motto, scheiße, wir wollen diesen Preis ja nicht gewinnen, also lassen wir den nächsten Arbeitgeberfilm nicht von den Azubis für 300 € Invest machen, sondern überlegen uns was. Und das war schon ganz gut, auch wenn ich sagen muss, dass es mir natürlich leid tat, dass zum Beispiel, da gab es eine Sparkasse, die da ziemlich gelitten hat. Das war natürlich nicht die Intention. Die Intention war nicht, irgendwie auf den Köpfen irgendwelcher Leute herumzutrommeln, sondern aufzuzeigen, zu sagen, hey Leute, das ist ein wichtiges Thema, eigentlich ist es ein super wichtiges Thema. Eigentlich braucht es viel mehr Budget, viel mehr Konzentration auf diese Sache, und keine Sau kümmert sich darum, tut was. Und das war die Intention. Und ich glaube, das haben wir erreicht, und deswegen hatte ich da auch keine große Lust, das bis heute durchzuziehen. Hätte man ja machen können. Viele haben mich auch gefragt, wann kommt die wieder? Für mich braucht die nicht nochmal kommen, weil ich glaube, das ist in den Köpfen drin mittlerweile, dass das super wichtig ist und dass man nicht nonchalant einfach mal so eine Kampagne für Arbeitgeber entwickeln und erstellen und umsetzen kann und ja.
Ja. Aber ich glaube, es ist wichtig, das zu differenzieren, dass ihr damals auch kein Bashing betreiben wolltet, sondern eher der Wake-up-Call sein wolltet für wirklich schlechte Ideen teilweise, wo genau. Auch mal keine Kommunikationsabteilung oder PR-Abteilung draufgeschaut hat, sondern die wahrscheinlich teilweise 1:1 in den Print gegangen sind oder so.
Richtig, also ich habe mich da auch ehrlich gesagt dann ganz bewusst rausgenommen von Anfang an. Es gab ja eine Jury, die hat ein Online-Voting gemacht. Das waren 90 People, 90 potenzielle Bewerber, also Studenten, 90 People waren das, 30 davon waren Studenten, 30 Praktiker und 30 Dienstleister, so hatten wir das so ein bisschen aufgeteilt, damit wir möglichst ein breites Votum bekommen. Und die haben dann letztendlich darüber befunden, was jetzt die goldene Runkelrübe am Ende des Tages bekommen soll. Und ja, das Votum war selten knapp, das war eigentlich immer ziemlich eindeutig. Und von daher hatte ich jetzt auch nicht so den Eindruck, dass ich da jetzt persönlich jetzt schuld bin, dass irgendjemand einen über die Rübe gekriegt hat, sondern das ging dann, glaube ich, schon auch mit halbwegs rechten Dingen zu und halbwegs in Anführungsstrichen fair. Ist natürlich auch eine Auswahl an schlechtem Personalmarketing, was am Ende so ein bisschen random ist, weil die Beispiele wurden breit eingereicht. Vielleicht gab es da draußen auch noch andere Dinge, die man hätte einreichen können. I don't know. Ja.
Aber bemerkenswert, also ich bin ja auch so ein wenig in dieser Employer Branding Welt unterwegs. Die Beispiele, die ihr damals herangezogen habt, die haben bis heute Gültigkeit. Also es läuft einem immer wieder über den Weg. Mir fällt so die Leiter ein oder so. Da gab es sehr spannende Dinge.
Oh ja, ich erinnere mich. Wie ist denn die Situation jetzt, wenn du sie mal einordnest? Wie weit sind die Arbeitgeber heute, was HR-Arbeit anbelangt?
Also ich glaube, wir haben mittlerweile ein ganz anderes Niveau erreicht. Ich glaube schon, dass das zu 70-80% in den Köpfen angekommen ist. Also ein Großteil der Personale hat verstanden, dass Employer Branding, dass die Reputation als Arbeitgeber ein Überlebensfaktor für ein Unternehmen darstellt, dass man hierfür Geld ausgeben muss, dass man hierfür Profis bestellen muss, dass man sich regelmäßig Gedanken zu diesem Thema machen muss. Ich glaube, das ist wirklich, wirklich angekommen. Ich glaube schon aber auch, wenn man sich so anguckt, die Landschaft der wirklich herausragenden Agenturen für das Thema Employer Branding ist noch relativ dünn. Woran das liegt, ist nochmal ein anderes Thema, kann ich auch nochmal was zu sagen, aber ich glaube, da ist am ehesten noch Luft. Also wenn man sich anschaut, es gibt zwar Awards für, also die Employer Branding Maßnahmen mit einer Jury auch bewerten und auszeichnen, aber witzigerweise sind das nicht Awards, die von zum Beispiel dem Art Directors Club vergeben werden oder Cannes Lions oder sowas. Das kommt eher selten vor. Das heißt also, dass Werber selbst die Beiträge auszeichnen. Und das ist auch schon so ein bisschen so ein Fingerzeig. Da gibt es relativ wenig. Und wenn, dann ist das nicht so high-end, wie das vielleicht im Produkt oder im Unternehmensmarkenbereich wäre. Also ich glaube, da ist auf jeden Fall noch Luft sozusagen für wirklich herausragende Arbeiten.
Jetzt haben wir bestimmt ein paar Zuhörer, die sich fragen, Employer Branding, die Marke als Arbeitgeber, kann ich die auch selbst erschaffen? Brauche ich dafür eine Agentur, die mir dabei hilft? Ja, natürlich kann sie hilfreich sein. Aber wie könnte man es auch selbst schaffen? Ist das ein Anspruch?
Das ist eine Frage, die ich mit einem ganz klar juristischen Jein beantworte. Natürlich kann man grundsätzlich erstmal alles selber. Aber ich stelle mal eine Gegenfrage. Wenn ein Unternehmen ein Produkt erstellt, ob das jetzt ein Dübel ist, ein Fahrrad oder den Raketenantrieb und die Produkte auf dem Markt verkaufen wollen, würden die sagen, ja, die Werbung kann man auch selber machen? Also das kann die Frau Meier machen, die macht ja auch sonst die Plakate für die Kita. Oder Herr Müller, der ja sonst auch ganz gut malen kann, würde man wahrscheinlich nicht machen. Und ich finde, den gleichen Anspruch sollte man im Personalbereich auch haben. Lange Rede, wenig Sinn. Ich würde sagen, grundsätzlich sollte man unbedingt sich an Profis wenden.
Um jetzt nochmal zu deiner anderen Passion oder einer deiner vielen Passionen zu kommen. Zusammen mit Christoph Atanas bist du ja einer der beiden Gründungsväter des HR Barcamps hier in Berlin, das nun seit 7 Jahren, ist das richtig, 7 Jahren stattfindet. Es soll Menschen da draußen geben, die das HR Barcamp noch nicht so ganz genau kennen oder nicht wissen, was das ist. Kannst du in ein paar Sätzen beschreiben, worum es da geht und was dort so passiert?
Klar, also es ist so, dass normalerweise ist es ja so, wenn man auf eine Konferenz kommt, dann weiß man, es gibt eine gewisse Agenda, es gibt Keynote-Speaker, man weiß im Vorfeld sozusagen, worum es sich dreht. Leider ist es meistens dann auch so, dass wenn man sich hingesetzt hat, Experten zuweilen, zumindest zuweilen mit zweifelhafter Expertise um die Ecke kommen oder aber die Inhalte schon gekannt sind. Und manchmal ist es auch so, dass man das Gefühl hat, am liebsten würde man jetzt zwischenquatschen, weil es einfach falsch ist, was da erzählt wird. So wie ich die Goldene Runkelrübe angefangen habe, weil ich mich letztendlich über das Personalmarketing der damaligen Zeit ein bisschen geärgert habe, habe ich letztendlich mit dem Wunsch, irgendwie ein Veranstaltungsformat entstehen zu lassen, angefangen. Damals kamen wir beide, Christoph und ich, gerade, ich glaube, von irgendeiner Veranstaltung in Köln und waren so ein bisschen frustriert, dass es irgendwie keine Veranstaltung gibt, die irgendwie spannend ist, wo Menschen wirklich zusammenkommen und Lust haben zu netzwerken, in den Dialog zu treten. Und irgendwie gab es damals in der Veranstaltungslandschaft nichts, wo man sagen kann, irgendwie da geht man gerne hin, weil man da auch regelmäßig Impulse mitnimmt und auch Spaß hat. Und ja, und irgendwie gab es halt eben nichts. Und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir dieses Barcamp. Und das Barcamp funktioniert so, dass man halt als Gast hinkommt, alle kommen zusammen, gleich morgens früh. Und wo auch immer der Schuh drückt sozusagen, mit jedem Thema kann man im Grunde genommen kommen. Der Korridor ist Personalarbeit und kann sich dann eben auf die Bühne stellen und sagen, hallo, ich bin der Janis zum Beispiel jetzt. Hallo, ich bin der Janis, ich möchte mit euch über das Thema Employer Branding, seinem Status quo und wo geht die Reise eigentlich hin diskutieren. Ich habe da eine gewisse These und ein paar Überlegungen und die würde ich gerne mit euch mal prüfen und mal schauen, irgendwie, wo wir damit hinkommen oder so. Ja. Und dann stellen eben ganz viele solche Themen vor. Manche wollen über Recruiting sprechen, manche wollen über Bonifizierungssysteme sprechen, manche wollen über, so wie du vorhin das auch angesprochen hast, über, keine Ahnung, schlechte Chefs oder drogenabhängige Mitarbeiter und was tun, was auch immer einem da so einfällt, bis hin zu Personalentwicklungsthemen, Social Media und so weiter und so fort, können die Themen sein. Und dann findet ein Voting statt, also den hat jeder so drei Klebepunkte und kann die auf den entsprechenden Vorschlägen draufkleben und dann weiß man ganz schnell, okay, welche Themen sind für die Gemeinheit spannend und welche eben weniger. Und manchmal fliegen sie auch ganz raus, wenn das halt eben nicht so spannend ist. Dann machen wir schnell eine Agenda daraus. Das heißt, wir verteilen die Themen auf die Räumlichkeiten und dann geht's los. Und so wissen wir im Grunde genommen nie wirklich genau, worum es eigentlich dieses Jahr geht, was total spannend ist. Alle Sessions, so werden eben diese Stunden des gemeinsamen Workshops dann genannt, sind dialogisch aufgebaut. Das heißt, man bekommt ein kleines Intro von demjenigen, der das Thema eingebracht hat. Und und dann wird diskutiert, manchmal auch intensiv, ja. Was total super ist, speziell am zweiten Tag, wenn man sich schon kennt, wird das sehr intensiv und vor allen Dingen sehr spannend, sehr offen auch. Und ich habe da sehr oft von profitiert. Zuletzt hat die Personalwirtschaft auch nochmal darüber geschrieben, das geglückte siebte Jahr haben sie getitelt. Und haben dieses Barcamp als Gradmesser für die wichtigen Themen, sozusagen wichtigen HR-Themen des Jahres irgendwie bezeichnet. Und das finde ich eigentlich total cool, weil es das letztendlich auch irgendwie immer ganz gut trifft. Ja, man sieht so über die Jahre verteilt, so wenn man zurückschaut, da gab es mal so 2-3 Jahre, da war sozusagen Recruiting und Social Media das Thema schlechthin. Auf einmal schwuppsdiwupps war es weg. Letztes Jahr habe ich so den Eindruck, ging es extrem viel um Daten war dieses Jahr dann schon wiederum weniger der Fall. Und so wechseln sich die Themen halt eben ab.
Um also vom Großen auf die Person selbst runterzukommen, welche Eigenschaften sollte denn ein Personaler idealerweise heute mit sich bringen, um gute Arbeit leisten zu können?
Boah, da bin ich viel zu viel Softie. Also ich finde, die Personaler sind schon eigentlich echt vielfach so weit. Und klar, ich höre es immer wieder auch in den Diskussionen, die wir in den Pausen führen, auf irgendwelchen Konferenzen, Zusammenkünften, Netzwerktreffen etc. Ja, der Personal da, der ist irgendwie eine Schnarchnase, verstaubt, bla bla bla. Finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht so. Vielleicht bewege ich mich auch in einem, sag ich mal, in einem Kreis von Kollegen, die nicht so sind. Aber wann immer ich so mit vielen Personalern in Kontakt komme, die wissen, was da draußen geht, die haben vielleicht noch das ein oder andere Wissen, was ihnen fehlt, aber die sind neugierig. Die wollen natürlich auch ihre Jobs behalten, die engagieren sich und kümmern sich darum, dass sie die Expertise kriegen, die sie noch brauchen. Die bewegen sich viel und alle, die so jünger sind als ich, also ich bin ja schon Ü40, die sind sowieso so geprägt. Die sind viel schneller, viel beweglicher. Die sind eben schon auch mit Facebook aufgewachsen und die wissen von Anfang an, wussten sie, dass es E-Mails gibt. Ja, ist ja total verrückt. Aber als ich Abi gemacht habe, da war E-Mail total neu. Ja, total verrückt. Ja, digitale Kommunikation und so. Damit, das ist für die nichts Neues gewesen. Die kannten auch schon Xing, damals noch OpenBC. So, und für die ist das alles nichts Neues. Die sind da total schnell. So. Und aber die anderen sind genauso fit. Ich glaube, man muss heute einfach die Bereitschaft haben, mal so gesagt. Die Bereitschaft haben, regelmäßig sich auf Change einzulassen. Ich glaube, Veränderung sozusagen, das darf ich nicht mehr versuchen abzuwenden oder zu blockieren. Ich glaube, das ist so das einzig große Thema, auch im Zusammenhang mit der Digitalisierung, mit vielen anderen Themen. Ja, früher konnte man sich in sein Kämmerlein noch verziehen und sagen, ja, ich mache doch nur die Zeugnisse oder sowas. Ja, das geht halt heute nicht mehr. Da muss man halt schon wirklich eine Bereitschaft zeigen.
Vielen Dank, Jannis. Ich finde, das waren sehr schöne Schlussworte. Denn Schluss müssen wir jetzt leider auch machen. Ich fand es sehr, sehr spannend, was wir heute gehört haben. Jannis, ganz lassen wir dich noch nicht gehen. Du gehörst ja nun mal zur Speerspitze der HR. Achtung, jetzt kommt so ein Wort, das wollte ich auch nicht nutzen, Influencer.
Ja, und ich werde auch schon rot.
Oh. Und eine allerletzte Frage haben wir noch für dich.
Genau, und das ist auch
wo siehst du dich in 10 Jahren?
Nein, noch schlimmer. Sondern, was wäre eine Welt ohne Jannis Tsalikis?
Boah, für manche Kollegen vielleicht einfach weniger lustig, aber auch vielleicht ein bisschen weniger konfus und wild. Aber ansonsten, glaube ich, würde sie sich trotzdem in die gleiche Richtung drehen. Boah, weiß ich jetzt nicht. Ob ich jetzt so wichtig bin. Ich glaube, die Welt, weiß ich jetzt so, was wäre die Welt ohne Trump? Ich glaube, besser. Aber
a better place. Vielen Dank, Jannis, für das tolle und offene und auch sehr unterhaltsame Gespräch. Und auch danke, dass du trotz deines, wie sagt man so schön, tighten Schedules Zeit für uns gefunden hast. Ich habe mitgenommen für mich, man sollte offen und mutig sein und auch sich nicht ganz den Veränderungen versperren, die notwendig sind, um weiterhin einen guten Job zu machen. Und hoffe bzw. bin mir sicher, dass wir da unseren Zuhörern auch die ein oder andere Idee mitgeben konnten. Von daher nochmal herzlichen Dank, Jannis.
War mir eine Freude.
Genau, und wenn Sie noch mehr zu oder eher gesagt von Jannis lesen wollen, dann gehen Sie doch auf den Blog, der da nochmal heißt, Jannis.
Mein Freund, die Arbeitgebermarke.
Super.
Sehr zu empfehlen. Hm. Vielen Dank fürs Zuhören.
Ich danke Ihnen auch. Und
ich danke Ihnen auch.
Wir sind Ihnen sehr fürs Zuhören dankbar. Markus und ich freuen uns auf den nächsten Podcast mit Ihnen. Und ja, bleibt mir nur noch zu sagen, auf Wiederhören.
Tschüss.
Tschüss.